Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Kevin Fehling. Moin, moin.
Moin, moin.
Du bist geboren in Delmenhorst, mehrfach preisgekrönter Koch, Betreiber des Restaurants The Table in der Hafen City, ausgezeichnet mit 3 Michelin-Sternen und Vater auch von 3 Kindern, 2 Töchter und einem Sohn. Seit 2015 betreibst du The Table in der Hafen City. Was hat dich denn ausgerechnet in diesen Stadtteil geführt?
Das war ehrlich gesagt eigentlich nur ein Zufall. Im Nachhinein war es natürlich ein schöner Schachzug, da die Hafen City wirklich ein spannendes Fleckchen in Hamburg ist, das sich kontinuierlich weiterentwickelt. Und bei diesem Prozess live dabei zu sein, das macht schon echt riesig viel Spaß. Wir waren jetzt gar nicht aufgrund unseres Status, sage ich jetzt mal, mit den 3 Sternen, die wir auch im ersten Jahr unbedingt wieder zurückerkochen wollten, abhängig von der Lage in Hamburg. Natürlich ist es immer schön, einen schönen Standort zu haben für ein Restaurant, aber bei uns war eher das Ziel, eine Stadt auszuwählen in Norddeutschland, und davon gibt es nicht viele mit einem Flughafen, sodass die Gäste auch weltweit zu uns anreisen können, denn 3 Sterne sind eine Reise wert.
Ist es tatsächlich so? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich glaube, wenn ich tagsüber irgendwie Hunger habe auf ein Restaurant, dann wird es mich vielleicht allerhöchstens nach Sasel führen oder so.
Mich auch.
Aber, es gibt tatsächlich Leute, die sagen, okay, wir gehen nicht ins Miniaturwunderland oder in Michel, sondern wir fliegen dahin, weil wir Sterneküche genießen wollen.
Ja, oder beides, verbinden beides miteinander.
Ja.
Also ist auch übrigens geplant gewesen, kurz vor der Corona-Krise einen kleinen Table ins Miniaturwunderland, in die Hafen City mit einzubringen. Ja, da hat leider gerade das Chaos begonnen. Aber ja, klar, es gibt unglaublich viele Gäste aus allen Ländern, allen Kontinenten, die zu uns reisen, nur um bei uns zu essen. Und das ist dann wirklich schon spannend. Also kurzes Beispiel, Mr. Chan aus New York, das war so, glaube ich, das letzte Mal kurz vor dem Teil-Lockdown, kam aus New York für einen Tag nach Hamburg geflogen, nur um bei uns zu essen. Und das geht einen dann schon runter. Also da musste ich mir schon fast eine Träne wegdrücken, als er dann sagte, na Kevin, ich bin nur für dich hier, weil man kommt natürlich automatisch ins Gespräch.
Zumal es ja keine Direktflüge mehr nach Hamburg gibt. Der ist ja auch noch irgendwie über Frankfurt geflogen, oder ist der in so einem
Privatjet
wahrscheinlich?
Sieht wohl eher so aus, ne?
Ja.
Also wenn man aus New York zu uns angeflogen kommt, nur für einen Tag, dann glaube ich, haben die keine großen finanziellen Sorgen mehr. Ich sage mal, stark finanziell
belastbare Menschen. Machst du denn jeden Abend dann so eine Runde an den Tisch und quatscht mit denen, oder hat der sich angemeldet und gesagt, Leute, ich bin aus New York, hab da mal einen Platz, oder hat er sich ein halbes Jahr vorher angemeldet? Wie läuft das?
Also natürlich muss er sich relativ weit im Voraus anmelden, da wir natürlich ein Dreivierteljahr im Voraus ausgebucht sind, aber
natürlich.
Ich habe ihn wiedererkannt. Er war damals schon im Columbia Hotel Casino Travemünde, im Restaurant La Belle Epoque, wo ich vorher 10 Jahre tätig war. Und da ist er direkt in den ersten 2 Monaten, als wir den 3. Stern erkocht hatten, zu uns gereist. Und ich vergesse nie ein Gesicht und hatte ihn dann wiedererkannt. Und ja, das war einfach klasse. Aber wie gesagt, also die Gäste kommen auch aus den Staaten überall her, aber auch irgendwie aus den Emiraten. Also es gibt da keine Grenzen.
Mhm. Denkt man denn trotzdem immer wieder mal darüber nach, das Restaurant zu vergrößern? Also du hast das war ja alles eine sehr bewusste Entscheidung offensichtlich, nur eine sehr begrenzte Anzahl an Plätzen anzubieten. Gibt es dann auch mal so Momente, wo man sagt, oh Mist, heute hätte ich echt doppelten Umsatz machen können?
Also wir haben den Tisch geplant für 20 Personen, dann hatten wir den verlängert, das heißt ein Drittel des Tisches komplett abgeschnitten und neu gestalten lassen. Das hat dann am Ende des Tages nach über 4 Jahren genauso viel gekostet wie der ganze Tisch vor 5 Jahren. Aber so 2 Plätze über 10 Jahre gerechnet, rechnen sich denn bei uns schon, da der Pro-Kopf-Umsatz ja im Durchschnitt so bei 370 Euro liegt, ist das schon ganz ordentlich. Und bei uns grundsätzlich alles, was mit der Kreativität zu tun hat, also auch konzeptionell, nicht nur auf dem Teller in der Kreativität, ist das Motto, in der Reduktion liegt die Perfektion. Und umso weniger Gäste ich habe, desto besser kann ich für diese kochen. Also der finanzielle Anreiz darf niemals stärker sein als der Kreative oder der Anreiz zur Perfektion oder diese zu suchen. Das heißt, natürlich muss es wirtschaftlich funktionieren, und gerade jetzt auch in den schwierigen Zeiten haben wir gemerkt, dass wir vernünftig wirtschaften konnten und auch jetzt noch können, da wir ganz gut stabil aufgestellt sind. Aber ich möchte jetzt nicht reich mit diesem Restaurant werden, sondern nur mein Traum leben.
370 Euro, das ist ja Im Normalfall ergibt sich das ja vor allen Dingen durch Weinkonsum auch. Ne? Würde jetzt das normale 5-Gänge-Menü kosten?
Ja, wir haben 7 Gänge, die kosten 230 Euro. Dann kommt die Weinreise hinzu für 115, 120, je nachdem, was da drin ist. Ein Glas Champagner, Kaffee etc. Dann ist man im Durchschnitt bei 370 Euro.
Aber gibt es dann auch mal so Leute, wo du vielleicht auch so mehr oder deinen Service merkst, okay, die haben sich das richtig zusammengespart, weil die sagen, okay, wir wollen essen, aber wir hätten gerne einfach nur Wasser ohne Kohlensäure?
Ja, also auch da war eigentlich vom Anfang an die Idee, Wasser eigentlich zu verschenken. Aber dann hatte ein Kollege schon in Berlin die gleiche Idee. Und dann haben wir gedacht, komm, dann machen wir einfach einen ganz angenehmen Wasserpreis. Also nicht wie in manch Sterne-Restaurant auch in Deutschland. Da ist man zu viert am Tisch, trinkt 5 Stunden Wasser und hat eine Wasserrechnung von 120 Euro. Das wollten wir nicht. Also eine Flasche kostet bei uns 7 Euro. Das ist fair kalkuliert. Natürlich gibt es Menschen, die sich das zusammensparen. Da würden viele auch aus meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis zugehören. Aber für die kochen wir natürlich genauso gern für jemanden, der jetzt eine Flasche Wein für 2000 Euro sich bestellt. Also das ist ja auch unser Motto, The Table ist für jeden da. Und alle Menschen sind gleich. Deshalb muss auch jemand mit einem sehr schweren Konto genauso lange auf einen Platz am Tisch warten, wie jemand, der nicht so viel Geld hat. Das spielt keine Rolle.
Hast du trotzdem mal, oder gerade weil es halt Gäste sind, die echt verwöhnt sind, in Anführungsstrichen, schon mal Probleme mit Gästen gehabt, sodass du gesagt hast, alles klar, die Rechnung geht auf mich, schönen Abend, gehen Sie bitte?
Also die Probleme gemacht haben, meinst du? Mhm. Zweimal, ja. Also es waren einmal zwei Jugendliche.
Du musst jetzt keine Namen nennen.
Nee, ich kenne die Namen auch nicht. Also, die habe ich auch aus meinem Gedächtnis gestrichen. Die hatten, glaube ich, irgendeinen speziellen Auftrag. Das kam mir schon vor, als wären die von Anfang an mit so einem als wären die mit einem Auftrag ins Restaurant gekommen. Die haben dann Gäste beleidigt, uns beleidigt, die Mitarbeiter schlecht behandelt, mich respektlos behandelt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist hier Feierabend, auf Wiedersehen. Und dann sind die auch, nachdem sie die Rechnung gezahlt haben, gegangen, haben noch ein paar blöde Sprüche gebracht. Und dann gibt es halt den ein oder anderen Menschen, die dann wirklich auch dem Servicepersonal halt echt nicht nett gegenübertreten, die dürfen dann halt nicht wiederkommen. Das ist einfach eine Tatsache. Das ist halt, The Table ist halt so auf.
Habt ihr so eine Blacklist?
Also Blacklist würde ich das nicht nennen, aber wenn ja, dann hätten wir auch eine Whitelist. Ne? Also wir haben eigentlich wenig schlechte Erfahrungen. Ne? Also unser Konzept ist halt auch so aufgebaut, du sitzt bei mir in der Küche oder vielmehr im Wohnzimmer oder im Esszimmer und blickst in die Küche und schaust uns beim Anrichten zu. Ich bin kontinuierlich am Tresen, da hatte ich eben deine Frage nicht richtig beantwortet, und unterhalte mich mit den Gästen, führe zu Ende, also die Gerichte, vollende sie, da noch ein paar gefrorene Perlchen, da die Soße nochmal angegossen oder das Schäumchen vollendet. Aber das passiert äußerst selten. Aber ich bin immer ein Freund davon, dass die Gäste sich einfach nur hinsetzen, genießen, Vertrauen haben, trinken, tolle Gespräche führen und nicht das Haar in der Suppe suchen.
Na, wir suchen jetzt mal deine Lieblinge hier in Hamburg raus. Mhm. Unsere Schnellfragerunde, lieber Kevin. Welche ist deine Lieblingskneipe?
Also Kneipe habe ich ehrlich gesagt keine, wenn ich jetzt ein bisschen langweilig bin. Zwar früher auf dem Kiez oft auch unterwegs gewesen, als ich Seemann war, aber die Namen habe ich vergessen. Ich würde jetzt mal, weil ich wirklich selbst dort nicht arbeite.
Aber Alberseck, da landet ja immer jeder. Ich meine, es ist keine Kneipe. Ist eigentlich
kenne ich auch nicht.
Echt nicht?
Ja, tut mir leid. Ja, können wir mal nachholen. Ja. Aber ich würde jetzt mal ganz doof sagen, die Puzzlebar, weil das mein Traum ist von einer Superbar in Hamburg.
Ist nicht ganz eine Kneipe. Also Kneipe sehe ich ja so, Frikadellen unter der Tortenhaube, gezapftes Bier, vielleicht noch ein bisschen Rauch oder so.
Da muss ich ehrlich sein, dann bin ich leider raus. Aber ich würde sagen, die Puzzlebar, weil das mein Traum von einer perfekten Bar in Hamburg ist, mit Blick auf die Hafen City.
Jetzt hast du ja endlich mal Werbung gemacht.
Nee, das wollte ich gar nicht. Aber das ist auch der Grund, warum ich dort selbst nicht vor Ort bin. Also ich arbeite nie dort. Und ich habe da ja einen Betriebsleiter für und einen Chef-Barkeeper. Mhm. Aber zwischenzeitlich setze ich mich auf die Terrasse alleine irgendwo in der Ecke und genieße das.
Sehr schön. Welches ist dein Lieblingsmuseum? Und jetzt sag nicht deine Küche.
Nein, also es ist auch kein richtiges Museum, aber doch irgendwie schon. Es ist dann halt das Planetarium in Hamburg, weil ich Hobbyastronom bin. Und,
ui!
Jetzt gerade in der Lockdown-Phase mein neues Teleskop bestellt und ist mein Hobby, seitdem ich lesen kann.
Na, da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Wer ist denn dein Lieblingsmusiker oder deine Lieblingsmusikerin aus Hamburg?
Udo Lindenberg.
Welches ist deine Lieblingsgrünfläche?
Da gibt es auch wieder leider keine spontane Antwort. Natürlich könnte ich sagen Plantenblumen, da war ich mit meinen Kindern in den letzten Wochen sehr oft und macht Spaß zu spazieren. Aber ich gehe halt grundsätzlich, wenn ich wieder arbeiten dürfte oder darf, ganz gerne einfach nur eine Stunde in irgendeine Richtung. Und dann finde ich immer wieder neue grüne Flächen. Das heißt, während der Arbeitszeit nehme ich mir immer selbst die Zeit, entweder essen zu gehen, einmal am Tag oder halt selbst spazieren zu gehen. Und dann bin ich immer wieder offen für Neues.
Wo geht man in der Hafen City dann essen? So eher so imbissmäßig. Gibt es sowas?
Nö, also.
Oder setzt du dich wirklich dann richtig in Ruhe hin?
Es gibt schon einige gute kleine Restaurants. Es gibt ja immer mehr, ne? Also doch. Also das Kinnfels ist nicht schlecht. Also es macht schon einiges viel Spaß, ja. Außer mutig sein.
Welches ist dein Lieblings-TV-Format aus Hamburg?
Inas Nacht.
Ah, wärst du da gerne mal zu Gast? Oder guckst du lieber bei sowas zu? Weil das ist ja schon auch ein bisschen.
Das Problem ist, ich kann nicht singen. Ne? Also ich war zwar im
da sind viele Leute, die nicht singen können, habe ich manchmal den Eindruck.
Ja, wenn man ich war im Chanticoor auf der MS Europa, aber ich glaube, da kriege ich viel gerissen.
Ja,
das ist aber schon 20 Jahre her.
Ach, guck an, siehst du? Sag mal, Hobbyastronom. Wie kommst du denn da nur wieder zu? Also du hast ja gerade gesagt, dass du das sehr, sehr früh begonnen hast. Was hat dich denn da im Oldenburgischen oder in Delmenhorst am Himmel interessiert? Weil es in Delmenhorst sonst langweilig ist, oder?
Also mit Sicherheit, auch was die Kneipen übrigens angeht. Da gibt es gar nichts für die Jugend, zumindest zu meiner Zeit. Nein, also ich weiß nicht, woher das kommt. Das hat natürlich, es ist ein Kreislauf mit allem. Ich beschäftige mich, seitdem ich denken kann, auch mit der Endlichkeit und die Antwort für mich, unabhängig jetzt von Religion und Gott, ist für mich da draußen. Und ich hatte mir damals als junger Mann gar nicht mal, ich war glaube ich erst so 12, 13, den Star Observer abonniert. Und das war so ein Hochlandsmagazin, eine Astronomiezeitschrift. Mhm. Ich habe nichts verstanden, aber immer so lange gelesen, bis ich irgendetwas verstanden hatte. Und das hat mich einfach bis jetzt extrem fasziniert. Wie gesagt, weil ich denke, dass da draußen die Antwort für alles liegt und das ganze Leben und wo wir herkommen und wo wir hingehen werden.
Waren das dann auch immer so romantische Einleitungen für Rendezvous mit Frauen, dass du denen immer den Himmel erklären konntest?
Hat immer funktioniert.
Wie ist denn das aber in der Innenstadt? Sieht man den Himmel ja nicht so gut. Ne?
Nein,
deswegen
gar nicht.
Wohnst du auch mehr draußen?
Ich wohne draußen, genau, im Prag auf dem Land. Und, ja. Aber auch da sind die Häuser natürlich zu stark auch von außen beleuchtet. Das nennt man Lichtverschmutzung, die gibt es natürlich auch. Mhm. Deshalb nehme ich mein Teleskop auch und fahre damit mit dem Wagen aufs Land.
Ehrlich?
Ja, sicher. Also ich habe jetzt gerade ein neues Teleskop, das ist ein Celestron. Also damit kann man schon ganz ordentliche Dinge sehen. Also gefühlt kann ich denn schon das Männchen auf dem Mond spazieren sehen und über 40.000 Objekte anvisieren, die dann elektronisch das Teleskop sich selbst mit dem Computer findet. Ne? Also ich brauche nur 3 Sterne, die ich anvisiere, und dann muss ich nur mit in dieser Handfernbedienung eingeben, welchen Stern ich sehen möchte, und dann navigiert es sich selbst dorthin. Also es ist schon sehr spannend.
Verrückt. Mm. Und ist das dann etwas, wo man sich so richtig drauf einlässt, ein bisschen wie Angeln irgendwie, was man jetzt auch nicht in 5 Minuten macht, sondern das ist dann schon auch ein bisschen mentale Vorbereitung, wie auch immer, und dann sitzt man da 2 Stunden alleine und guckt, oder wie läuft das?
Ja, genau. Also man muss sich da schon sehr viel mit beschäftigen und einlesen. Aber das eine ist das Angeln, und dann wird der Fisch gebraten oder eingefroren, und das macht auch Spaß. Und ein paar Bierchen dabei zu trinken und in der Hütte zu sitzen ist toll. Aber die Astronomie, wie gesagt, da gibt es für mich halt die Geschichte auch als Religion quasi. Ne? Also die alles, was wir hier auf diesem Planeten erleben. Deshalb bin ich auch zur See damals gefahren. Also wenn ich schon nicht ins Weltall reisen kann, also ganz kindisch jetzt ausgedrückt, dann schaue ich mir wenigstens diesen ganzen Planeten an und bin dann halt 2 Jahre zur See gefahren und habe 2 Weltreisen mitgemacht. Das war dann schon eindrucksvoll, weil natürlich auch hier viel außerirdisches Leben auf dem Planeten auffindbar ist und immer noch wieder Neues zu entdecken gibt. Aber da draußen gibt es halt so unglaubliche Größen, die wir uns nicht vorstellen können. Also da gibt es ja, unsere Sonne ist schon mittelgroß, aber wenn es Sonnen gibt, wo unsere Sonne vielleicht 1 Million Mal reinpasst vom Volumen, sich darüber Gedanken zu machen, das finde ich spannend.
Das heißt, dein erstes Hobby Astronomie hat dich dann auch dazu geführt, den Ehrgeiz zu entwickeln, noch weitere Sterne zu sammeln, nämlich eigene für dein Restaurant sozusagen.
Irgendwie ist es witzig. Ja, natürlich hängt das nicht damit zusammen, aber
Also Sterne sind dir lieber als die anderen Auszeichnungen. Es gibt, glaube ich, noch Weinflaschen und verschiedene Kategorien.
Es gibt 6, 7 unterschiedliche Kategorien, aber am Ende sind wir da wieder bei der Endlichkeit. Ich weiß auch nicht, warum ich mich, seitdem ich denken kann, damit beschäftige. Das ist einfach so, weil sie vielleicht unaufhaltsam ist, und wenn man nicht religiös ist. Ich bin jetzt zwar kein Atheist, sondern Deist. Das heißt, ich glaube zwar an Gott, aber ich weiß nicht, ob er mich erhört, wenn ich bete zum Beispiel. Das heißt, das Ganze in seiner Pracht kann ja kein Zufall sein. Also es ist ja selbst wir als Menschen, was da an Komplexität.
Alleine unsere Pracht, unser
genau,
Pracht.
Genau, absolut. Das kann alles kein Zufall sein, daran glaube ich schon. Aber ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt, der mich hört. Also ich hoffe es natürlich sehr. Und Deshalb, ja, also nochmal auf die Frage zurückzukommen.
Bist du dadurch mehr gläubig oder weniger gläubig? Weil du,
weniger,
das ist ja, also, da gibt es ja eigentlich dann die Grenze, ne? Also entweder die einen sagen, man kann alles erklären, weil naturwissenschaftlich geprägt, oder die Leute, die sagen, naja, das ist nun mal so, weil der liebe Gott halt Adam und Eva und Urknall und
genau,
so
weiter. Genau, genau. Also naturwissenschaftlich kann man aber nicht den Tod erklären, weil wir wissen ja nicht, was nach dem Tod kommt. Da gab es ja noch keinen, der zurückgekommen ist. Und deshalb hat es mit Naturwissenschaften auch nicht so viel zu tun. Aber es geht einfach darum, bei diesen ersten Stern, weil du sagst, die drei Sterne, ob die was damit zu tun haben. Den ersten Stern habe ich tatsächlich erkocht, um mir selbst zu beweisen, hey, hat sich gelohnt, den Fehling oder den Kevin zu zeugen. Ne? Also ich wollte mir selbst damit beweisen, dass ich es im Leben zu etwas gebracht habe. Dass denn drei Sterne plötzlich kamen, das hat natürlich andere Gründe. Das ist denn die Entdeckung des eigenen Talents oder der Kreativität oder Mut zur eigenen Kreativität. Und jetzt genieße ich das einfach alles nur. Wo alle dann immer so von Druck sprechen, bin ich einfach nur froh, dass ich das erreicht habe und das lebe.
Wird Erfolg mit der Dauer auch irgendwann langweilig? Also jetzt hast du jetzt schon über viele Jahre dir immer wieder die drei Sterne wieder erkocht. Ist es immer wieder dann doch nochmal eine neue, tolle Idee zu sagen, so nächstes Jahr holen wir uns das auch? Oder ist auch die Puzzlebar möglicherweise ein Ergebnis von vielleicht irgendwie von Langeweilegefahr?
Nee, um Gottes Willen, da wollten wir einfach was anderes machen. Ne? Also das Problem ist schon fast, dass ich halt jetzt auch gerade vor drei Tagen, da würde ich jetzt niemals drüber reden, aber ich habe ein Restaurantkonzept im Kopf kreiert. Mhm. Das möchte ich unbedingt umsetzen. Mhm. Aber es ist echt eine doofe Zeit gerade.
Möglicherweise ja. Mhm.
Genau. Wird irgendwann besser, dann werde ich das auch umsetzen. Aber
du willst
es
jetzt nicht eins zu eins hier präsentieren, aber kannst du trotzdem mal so eine Stoßrichtung geben? Das muss ich natürlich jetzt fragen.
Ist mir gestern oder vorgestern beim Joggen eingefallen. Also es handelt sich um das nicht kleinste von der Quadratmeteranzahl, aber von der
noch Gäste, kleiner noch, als 20
noch
Plätze
kleiner
oder 24
noch kleiner, also noch weniger Gäste. Das Restaurant muss gar nicht zwingend kleiner sein, aber die Gästeanzahl, aber noch exklusiver, aber nicht zwingend mit Stern, aber dennoch der gleiche Perfektionismus, aber ein bisschen nordisch angehaucht, aber nicht wo jeder hingehen könnte.
Weil dann Lapskaus auch 130 Euro kostet.
Nee, nee, gar nicht. Also ich möchte einfach ein Restaurantkonzept kreieren, das komplett frei ist auf dem Teller, aber auch konzeptionell von den Abläufen in der Spitzengastronomie. Das heißt, diese ganzen ungeschriebenen Gesetze, wie ich sie immer nenne, wo wir uns als Spitzenköche, Servicefachkräfte, was auch immer, Gastronomen immer zu verpflichten, möchte ich ad acta legen mit diesem Restaurant.
Mhm. Wie sieht eigentlich bei dir der Tagesablauf aus? Man sagt ja immer, also Eltern sagen einem das ja immer, Frühstück ist das Wichtigste irgendwie am Tag. Nun beginnt auch bei dir der Tag hoffentlich mit einem vernünftigen Frühstück. Du hast aber kein Frühstückslokal, sondern ein Abendlokal. Also wie ist da der Tagesablauf? Ist ein Frühstück eher eine Nebensächlichkeit oder wird das auch wieder zelebriert am Ende?
Also es wird jetzt zelebriert, weil ich natürlich mehr zu Hause bin und die Kinder sind auch daheim. Also von daher genießen wir das schon, mit den Kindern zusammen zu frühstücken. Aber sonst sieht es doch eher ein bisschen mager aus, wenn ich jetzt mal so die letzten 20 Jahre, unabhängig von den letzten anderthalb Jahren, wo ich mir doch schon einen ordentlichen Tritt in den Hintern verpasst habe, Sport zu machen, morgens vernünftig Obst zu essen und so weiter, war es doch eher, dass ich so gegen 17 Uhr zum Personalessen im The Table oder damals im La Belle Epoque das erste Mal gegessen hatte.
Es war eher den ganzen Tag nichts gegessen?
Nee, also ich war dann immer halt auf 180 die ganze Zeit und natürlich viel Wasser getrunken, ich trinke viel Tee, aber ansonsten die erste Mahlzeit vielleicht zwischendurch irgendwas genascht, aber immer mit leeren Magen den ganzen Tag gearbeitet, ungesund, doof, keine Frage. Aber wenn man da so auf der Überholspur ist und immer wieder neue Ideen hat und die ganze Zeit immer nur Konzepte entwickelt, auch mit der MS Europa etc., man schiebt sich dann irgendwie zwischen dem Morgen und dem Mittag irgendwas irgendwie rein, was nicht toll ist und arbeitet einfach unter enormem Druck und Stress. Aber im positiven Sinne. Es ist jetzt nicht negativ für mich spürbar gewesen.
Ist Kochen wie Fahrradfahren? Das heißt, man verlernt es nicht? Oder ist es so, also im Normalfall würdest du ja, ich sag mal, 6-7 Stunden am Tag kochen. Jetzt ist eine lange Phase hinter dir, wo du gar nicht gekocht, also zumindest nicht beruflich gekocht hast. Ist es so, dass du dann zwischendurch mal ein paar Fingerübungen machst? irgendwie? Oder also wie so ein Klavierspieler, die müssen auch zwischendurch nochmal ran, damit die Finger nicht lahm werden?
Ja, auf jeden Fall. Also wir treffen uns natürlich regelmäßig im Restaurant und kreieren neue Gerichte. Das heißt, erstmal findet das alles in der Theorie statt und dann bestellen wir die Ware und kochen neue Gerichte. Und dann
ohne Gäste?
Ohne Gäste. Ne? Das ist jetzt alles Vorarbeit, wie wir es sonst normalerweise auch machen würden. Jetzt haben wir natürlich mehr Zeit und kreieren mehr Gerichte. Das heißt, wir haben jetzt schon so einen Fundus von, keine Ahnung, den nächsten kompletten Jahr. Ne? Also dieses Jahr. Ich weiß nicht, wann wir wieder öffnen dürfen, aber es ist einfach unglaublich viel da, was wir nutzen können und wir versuchen die Zeit jetzt positiv zu nutzen da. Aber zu Hause koche ich auch unglaublich gern. Ich habe gestern zum Beispiel zum ersten Mal in meinem Leben eine Tortilla-Torte gemacht. Ne? Also es passiert, kann auch genauso gut, wie du schon gesagt hast, ein Lapskaus sein oder auch mal was Feines, ein Trüffelrisotto. Also ich koche dann halt aber immer eine gut bürgerliche, internationale Küche zu Hause.
Gibt es denn relativ banale Sachen, die du noch nie gemacht hast? Hast du schon mal eine Pizza selber gemacht oder so? Oder irgendwas an Krog noch nie? Oder
Ich habe schon, also Pizza haben wir jetzt auch gerade zu Hause mit den Kindern gebacken, aber ich hatte mich im Februar und März so ein bisschen daran festgebissen, eine türkische Pizza herzustellen zu Hause. Mhm. Aber auch mit Esme, also die rote, scharfe Paprikasauce. Mhm. Und das ist alles nicht so einfach. Man bekommt dann einfach nicht dieses Feeling, das normalerweise kommt, wenn
man. Feeling fehlt das Feeling.
Diese Illusion da ist, dass die türkische Großmutter mit Kopftuch und Blümchenschürze da hinten irgendwo steht und selbst die Esme hackt und anrührt und auch die türkische Pizza belegt. Mhm. Also sie kommt einfach nicht daran. Ne? Ich erinnere mich noch an zwei türkische Mädchen, die bei mir damals in der Klasse waren, die hatten dann immer die türkische Pizza von zu Hause mitgebracht und für 50 Pfennig das Stück verkauft.
Ach.
Und das würde ich niemals schaffen, die so zu produzieren oder zu herzustellen, weil sie einfach von der Mama hergestellt wurde. Und dieses Muttergefühl, diese Tradition, die bekommt man nicht einfach 2-3 Mal kochen zu Hause.
Womit hast du denn dein erstes Geld verdient? Also du hast ja wahrscheinlich nicht auf dem Schulhof mit irgendwie
Drogen gedealt.
Rehkeule oder so. Ja, waren es am Ende Drogen so im Ländlichen? Da fällt das ja nicht so auf.
Nein, ich glaube, da gab es noch gar keine Drogen, als ich zur Schule ging.
Glaubst du?
Also ich habe damit zumindest keine Erfahrung. Das Ding ist einfach Zeitung ausgetragen. Ne? Ich war da auch relativ jung. Heute dürfte man, glaube ich, in diesem Alter gar nicht mehr arbeiten. Ich hatte mich nur darüber gewundert, dass meine Mutter mir irgendwann mal tatsächlich Scheine gegeben hat. Ne? Also das hast du dir erarbeitet und das werde ich nie vergessen. Ich habe heute noch, wenn ich die Zeitung aus dem Briefkasten hole, an den Händen den Geruch von dieser Druckerschwärze.
Ich liebe das.
Ich liebe das auch.
Herrlich.
Aber verbunden mit den Gedanken, dass ich teilweise noch so jung war, dass ich Angst hatte, morgens um 5 Uhr, weil es noch so dunkel war, in den Vorgarten zu gehen, weil alles zugewachsen war. Aber ich musste ja die Zeitung dort reinschmeißen.
Ja.
Und danach war ich in den Osterferien auf dem Bau und habe Steine
einfach gestellt. Es gab aber tatsächlich so ein bisschen eine Generation offensichtlich, die in den 80ern gelebt haben, irgendwie 80er, 90er, die alle irgendwie Zeitungen ausgetragen haben.
Ja.
Das ist ja ein Volk von Zeitungsausträgern gewesen sein in der Zeit. Wo sind die heute eigentlich? Ja.
Das möchte keiner mehr machen, weil die alle zu verwöhnt sind.
Ja. Okay, also Zeitungen austragen. Wann hast du denn das allererste Mal mit Essen kochen Geld verdient? Und wenn es nur, dass du für die Familie was gemacht hast und irgendjemand gesagt hat, hier kriegst du ein Trinkgeld oder so.
Das war tatsächlich mein Lehrgeld. Also,
wie viel hat man damals bekommen? Ist ja immer noch nicht viel mehr.
Das sind ja jetzt
also bei dir schon, aber an Lehrgeld meine ich.
Sind schon mal zumal jetzt Euro.
Ja.
Nein, also es war nicht viel, natürlich nicht. Aber ich habe es einfach gern gemacht.
300 Mark? Oder
ich glaube so
also 360
hat man glaube ich, mit angefangen und dann 450. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja. Es war wenig, aber es hat mich auch nicht gestört. Es hat mich nie gestört, dass ich als Koch weniger Geld verdient habe als andere, weil ich immer wusste, was ich eben schon anfangs erwähnte, dass Geld darf nicht der Anreiz sein für eine Karriere. Wenn man diese Leidenschaft und Kreativität liebt, dann hat Geld erstmal keine Rolle zu spielen. Das Geld kommt von alleine. Das war immer meine Devise.
Da haben wir genau die gleiche Idee tatsächlich. Das treibt mich auch immer wieder an. Lieber eine gute Idee und du hast ein gutes Gericht vielleicht. So, lieber Kevin, bevor wir weitermachen, gibt es jetzt hier kurz Werbung, nämlich für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Denn ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung. Dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr ins E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein und hier geht es jetzt weiter mit den Fragen der anderen Leute. Du, wir haben jetzt hier die Fragen der anderen Leute. Wir haben zwei Leute gefragt, welche Frage sie denn dir schon immer mal stellen wollten. Und der erste kommt jetzt.
Hallo Herr Fehling, hier ist Raphael Kazulke von Lars Meyer Management und ich spiele leidenschaftlich gerne Schlagzeug. Welches Instrument können Sie spielen?
Ja, leider kann ich gar kein Instrument spielen, aber ich hatte mir immer gewünscht, eins spielen zu können. Deshalb hatte ich meinen Kindern zu Weihnachten jetzt ein Klavier geschenkt. Also meine Tochter Lene, die ist jetzt 6 und Ivi 9, die lernen jetzt gerade Klavier und ich selbst leider gar nicht bewundere. Aber
Menschen, also die Kinder müssen das jetzt ausleben, sozusagen?
Nee, die haben sich tatsächlich Gott sei Dank gewünscht und meine Frau spielt auch Klavier, aber ich leider gar kein Instrument.
Okay, dann kommen wir zum nächsten.
Moin, moin, Herr Fehling. Hier spricht Jan Fischer, Geschäftsführer der Hamburg Towers. Ja, ich würde von Ihnen gerne mal wissen, in welcher Sportart Sie gerne genauso gut wären wie im Kochen, nämlich Weltklasse.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin auf jeden Fall kein Fan des Mannschaftssports. Ja, Laufen, Sprint, Energie,
ja, so wie
Schnelligkeit.
Usain Bolt, dann Olympia-Goldmedaille.
Werde ich niemals, aber wenn die Frage beantwortet werden sollte, ja, dann doch sowas, ja.
Okay. Du hast sehr spontan gesagt, kein Mannschaftssport. Bist du als Koch eigentlich dann auch am Ende dann doch erstmal Einzelkämpfer oder doch ein guter Mannschaftssportler, Teamplayer?
Ich bin natürlich Teamplayer, aber ich bin halt der Trainer. Ich würde mich jetzt ungern zum Beispiel auf dem Feld selbst spielen. Also ich stehe gerne am Rand und dirigiere, aber ja, selbst in der Küche stehen und kochen, das mache ich natürlich sehr gerne. Ich liebe es zu kochen, aber ich habe sehr früh gemerkt, dass ich nicht zu den Menschen gehöre, die sich gerne etwas sagen lassen.
Wann ist das gekippt tatsächlich? Also ab wann hast du neben der Pfanne gestanden, statt direkt da dran?
Das war schon mit 27. Also ich hatte mich damals im Columbia Hotel Casino Travemünde, es hieß damals noch Atlantic Hotel, beworben, weil ich im Gomio eine sehr schlechte Restaurantkritik las. Und dann habe ich den Küchendirektor angerufen und gefragt, ob sie denn auf der Suche wären nach jemandem, der es vielleicht ein bisschen besser macht. Und dann hat er gesagt, nee, das passt schon so, wir brauchen erstmal jetzt ein bisschen Zeit und dann werden wir uns finden. Und ja, das war dann einfach eine Absage am Telefon und 2 Wochen später rief mich dann aber die Geschäftsführung an und hatte mich dann zum Vorstellungsgespräch eingeladen, weil der Küchendirektor halt ja gegangen wurde und dann sollte ich Küchendirektor werden, habe ich gesagt, nein, also wenn ich hier das Gourmet-Restaurant leiten soll, dann nur das Gourmet-Restaurant, weil ich muss 100%, wenn ich diesen Stern erkochen möchte, in dieses eine Objekt reinstecken und ja, dann hatten wir 10 Jahre, eine wunderschöne Zeit.
Aber warum hast du dich da so festgebissen? Hast du vorher irgendwelche Berührung mit Travemünde?
Ja, genau. Also meine damalige Freundin kam aus Lübeck und Travemünde war damals für mich in den ersten Besuchen immer natürlich schön. Ich meine, wenn man aus Delmenhorst kommt und am Strand leben darf, also mehr geht ja nicht.
Mhm. Wann hast du Delmenhorst verlassen?
Da war ich 18.
Und gibt es da jetzt noch Berührungspunkte? Fährst du alle 4 Wochen rüber?
Ja, mein Bruder, meine Familie lebt dort.
Deiner Familie mal was genau. Schönes zu kochen. Ist man eigentlich so ständig in dieser Rolle so irgendwie? Irgendwie ist man ja in der Familie immer froh, wenn man jemanden hat, der irgendwie die Sachen nicht komplett versalzt. Ist es dann deine Aufgabe, einfach immer für gutes Essen und gute Getränke zu sorgen, auch bei so Familienfesten?
Nee, gar nicht. Also meine Mutter kann unglaublich gut kochen, also eine wunderschöne Hausmannskost. Ne? Ich freue mich 2-mal im Jahr auf den Grünkohl, ja. Pinkel, heißt ja bei uns Braunkohl.
Ja.
Und ich habe damit nichts zu tun. Ich bin total der angenehme Gast auch hier in Hamburg. Wenn ich Restaurants besuche, setze mich irgendwo in eine Ecke. Ich will einfach nur essen, trinken und Spaß haben. Ich suche nie das Haar in der Suppe und lasse mich völlig dabei fallen. Also jeder hat sich ja dabei etwas gedacht. Das ist ja das, was uns verbindet. Das macht die Sache so schön, das Kochen. Ne? Also wenn du jetzt in der Küche stehst und dein Grünkohl kochst, dann wird der anders schmecken als meiner. Aber beide schmecken. Also das
hoffentlich. Also hoffentlich deiner auch.
Meiner schmeckt super.
Dann hat dich alles irgendwann nach Hamburg geführt. Und was hast du, also jetzt bist du ja schon viele Jahre hier in Hamburg, sagst aber ja auch, hast sehr viele internationale Gäste. Also wie hamburgisch fühlst du dich denn jetzt hier so?
Ja gut, ich komme aus Delmenhorst, habe dann in Bremen gewohnt und zur damaligen Zeit.
Das ist ja meistens ein Schimpfwort für viele hier.
Ja, ne? Klar, aber es ist immer noch so ein bisschen hanseatisch und norddeutsch. Ich habe ja auch einige Jahre hier in Hamburg gelebt und das war für mich klar, wenn ich mich selbstständig mache, dass es A, eine Großstadt sein muss, denn wie gesagt, die Flughafenverbindung und Hamburg ist einfach eine tolle Stadt und wie sie sich jetzt gerade in der Zeit, wie ich hier lebe, zu dieses extrem ausgehfreudige Völkchen entwickelt hat. Das ist ja eine Bereitschaft da, mittags und abends essen zu gehen, wie ich sie aus keiner anderen Stadt außer München jetzt kenne. Also es ist eine tolle Kultur, sehr international geworden, also jetzt zumindest im Küchenvergleich. Und es macht einfach riesig viel Spaß.
Bin mit vielen Gastronomiebeschäftigten befreundet bzw. verwandt. Und wo du sagst, ausgehfreudiges Völkchen, so ein Job in der Küche ist dann meistens je nach Schlusszeiten um Mitternacht irgendwie zu Ende. Und dann fängt eigentlich ja erst das Leben für viele an. Hast du diese wilden Phasen auch erlebt? Also dann noch so richtig abstürzen? Oder warst du einfach immer schon vom Ehrgeiz getrieben und hast gesund gelebt und nicht zu viel Schnäpse getrunken nach der Arbeit? Weil normalerweise ist gerade so in Großstädten, also die Leute, die noch unterwegs sind hier in Hamburg, sind Gastronomieleute oder Leute dann noch aus dem tieferen Rotlicht- und Nachtleben?
Ja, also heute kann ich mir das natürlich nicht mehr leisten. Also irgendwo auf der Straße abzustürzen, da wird es Gott sei Dank nicht den Bekanntheitsgrad von Tim Melzer, das habe ich ihn auch schon mal selbst gesagt, ist jetzt nicht böse gemeint, aber damit könnte ich nicht leben.
Dem ist das, glaube ich, aber auch egal.
Ja, ich weiß, aber weiß ich nicht. Also, aber ja. Das Ding ist, also früher schon, klar, ich war Seemann und da sind wir natürlich oft auf dem Kiez unterwegs gewesen und haben Spaß gehabt. Weltweit haben wir die besten Kneipen kennengelernt, ob in Australien. Und
jetzt fällt dir nicht mal mehr einen in Hamburg ein.
Ja, es tut mir leid, ist auch echt zu lange her. Vielleicht muss ich auch einfach mal wieder mit den richtigen Leuten losziehen.
So.
Aber wie gesagt, also jetzt halt weniger, aber damals klar, also ich habe nicht immer gesund gelebt. Also ich versuche jetzt einfach die Zeit, die ich damals falsch gemacht habe, wieder aufzuholen. Ist jetzt nicht, dass ich jeden Tag unterwegs war, aber als Gastronom lebt man nicht besonders gesund. Das ist auch der Grund, warum wir keine besonders hohe Lebenserwartung haben. Das ist zum einen die Arbeitszeit, also aus zweierlei Sicht, die Stunden, die man halt arbeitet, ne? Früher war für mich ein 12- bis 14-Stunden-Tag das Normalste der Welt. Und dann halt auch nachts oder abends arbeiten, ist auch nicht so besonders für den menschlichen Organismus. Wenn man weiß, dass man am nächsten Tag fast ausschlafen kann, dann geht es dann abends doch nochmal, um den Körper runterzufahren, in einer Bar und dann werden ein paar Drinks genommen. Das war schon früher so, aber jetzt halt nicht mehr.
Wann warst du denn das letzte Mal so richtig ausgelassen? Und da wurde ja Prominenz, aber auch Familienvaterstatus mal so relativ egal waren.
Also draußen weiß ich gar nicht. Also mittlerweile ist es so, dass ich mich mit guten Freunden treffe, die guten Wein trinken und gutes Essen zu schätzen wissen. Also jetzt gerade aktuell Silvester, da war ich mit einem Winzer zusammen, ne, bei uns zu Hause und dann hatten wir halt aber vernünftig getrunken.
Also Winzer als Freund zu haben ist auch nicht das Schlimmste, ne?
Nee, aber auch kein Picknick. Also es wurden dann tolle Weine ausgesucht. Mein Jahrgang, vom Winzer der Jahrgang, von meiner Frau der Jahrgang und so weiter und so fort. Also man trinkt dann einfach bewusster, manchmal aber nicht weniger. Also, aber dann halt an den richtigen Tagen beziehungsweise zu den richtigen Anlässen und dann vernünftig.
Und da war dann das Essen Nebensache sozusagen?
Nee, das Essen hat eine ganz große Rolle gespielt. Also das
und da hast du dann auch wieder da gestanden?
Ja, klar. Aber
oder hast du dir eine Kochbox bei Tim Melzer bestellt?
Nee. Soll ja schmecken.
Ja.
Nee, und Spaß. Und also wir treffen uns dann schon. Also Gott sei Dank mit Freunden, die auch eine Affinität haben zum Kochen und auch sehr gut kochen können. Die bringen dann ihr Material selbst mit und kochen dann bei mir in der Küche ihren Gang quasi, ihr Gericht, das sie sich ausgedacht haben. Und das kann dann schon über 3-4 Stunden gehen. Das macht Spaß.
Du bist Koch, hast gesagt, bist ja auch zur See gefahren. Was war denn als Kind dein Traumberuf? War das tatsächlich erstmal Seemann, erstmal raus aus Delmenhorst oder was war da so der Antrieb? Oder war da schon tatsächlich so ein bisschen die Idee, okay, ich will viel von der Welt lernen und das dann alles in die Pfanne bringen sozusagen?
Ja, also kulinarisch gar nicht. Ich wollte immer Hoteldirektor werden. Das war immer mein Ziel. Also meine Eltern waren damals relativ viel mit uns unterwegs und das Hotelleben hat mich schon von Anfang an interessiert und da dann halt auch irgendwo einen gewissen Rang wieder zu haben, war für mich dann der Hoteldirektor. Deshalb ein Praktikum als Hotelfachmann gemacht. Das hat mir aber nicht gefallen. Das war einfach zu langweilig und konnte aber so ein bisschen in die Küche reinschnuppern. Das hat mich sehr interessiert. Dann hatte ich nochmal ein Praktikum gemacht in der Küche und dann sofort die Ausbildung hinterher in einem ganz gut bürgerlichen Restaurant, aber ein sehr schönen Restaurant in Delmenhorst.
Okay, du hast also jetzt das Restaurant, du hast auf der MS Europa hast du noch eine Küche sozusagen, hast die Bar. Wann gibt's das Hotel? Also erstmal gibt es ja noch ein zweites Restaurant hier in Hamburg.
Weiß ich gar nicht, ob das in Hamburg ist, aber am Rand.
Aber bist du dann eher so ein Spinner, der dann so eine Idee auch wieder verliert? Oder ist das jetzt tatsächlich so deine Jahresidee, wo du sagst, dem gehe ich jetzt mal nach mit dem zweiten Restaurant?
Also ich glaube, das, also gut formuliert, ich bin da schon so ein Spinner, aber ich habe halt viele Ideen und muss mich aber nicht an allem klammern. Aber wenn irgendetwas davon hängen bleibt, dann beiße ich mich da sehr fest. Und ich habe jetzt zum Beispiel gestern schon Gerichte für dieses Restaurant kreiert. Aha. Einfach nur, um zu, für mich selbst herauszukristallisieren, welche Stilistik passt eigentlich. Ne? Und das macht einfach Spaß. Ich denke dann schon über die Möbel nach. Wo baue ich was, wie auf, wie muss die Immobilie aussehen? Das ist halt eine zweite Leidenschaft neben dem Kochen, die sich entwickelt hat einfach, dass ich gerne gastronomische Konzepte entwickle.
Mhm. So, wann kommt das Hotel Fehling?
Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Also vielleicht mit einem Partner oder jemand, der sich ganz gut damit auskennt. Aber Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne? Die Bar war jetzt schon sehr speziell, aber da haben wir uns natürlich auch Profis mit ins Boot geholt. Und Dennis, mein ehemaliger Sous-Chef, der da Betriebsleiter ist, der ist jetzt nun 8 Jahre schon an meiner Seite, ist auch Teilhaber der Bar. Der ist, hat sich da so festgebissen in diesem Ding, dass er die ganze Welt bereist hat, die besten Bars, nur um zu gucken, wo werden wir stehen mit unserer Idee. Und die Idee ist es ja auch von der Puzzle Bar, die Kreativität und die Techniken aus der Küche in einen Cocktail mit einzubringen. Das ist jetzt kein molekularer Schnickschnack, sondern es geht immer nur um die Tiefe, um die Konsistenz, um den Geschmack, um die unterschiedlichen neuen geschmacklichen Zusammensetzungen, die es vorher noch nicht gab. Also teilweise Gerichte, die wir umfunktioniert haben zum Cocktail.
Hast du denn dort dann auch Gäste, die so, keine Ahnung, 7, 8 Cocktails trinken und dann da rausgeschleppt werden sozusagen? Oder ist das doch eher etwas so ein Geschmackserlebnis und dann geht man weiter?
Also beides, ne? Also so ein Cocktail darf man nicht unterschätzen.
Sitzt aber keiner mit Knivelwürfeln am Tisch und spielt oder so.
Weniger. Zum einen ist natürlich eine grandiose Aussicht, ne? Wenn im Sommer die Terrasse offen ist, das macht schon echt richtig Spaß, da zu sitzen mit Blick auf ganz Hamburg. Aber nebenbei, Hauptmerk ist natürlich, sind halt die Cocktails. Und ich glaube, das war natürlich eine extrem negative Punktlandung. Ne? Wir wollten ja eigentlich nicht gerade in einer Pandemiephase eröffnen. Wollten am 1.4., dann durften wir am 1.6. und dann kam, ja, und dann weiß ja jeder, kennt ja jeder die Geschichte. Das ist natürlich hart, weil wir auch ordentlich Geld investiert haben und auch sehr viel Leidenschaft und fast 2 Jahre an dem Konzept gearbeitet haben. Also immer im Hinterkopf, viele Meetings, viel Planungszeit investiert haben. Und das war jetzt natürlich doof, aber lässt sich nicht ändern. Wir versuchen das Beste draus zu machen und glauben wirklich ganz positiv in die Zukunft und wissen, dass das Ding der Oberknaller in Deutschland werden wird.
Okay, und mit dem Hotel warten wir noch, aber wenn du verreist, welche 2, 3 Hotels, kennst du in Hamburg hier Hotels, würdest du bewohnen wollen? Also du reist ja nicht nach Hamburg, aber so ähnlich. Ist es dann eher so Plüsch wie 4 Jahreszeiten oder zeitloser Schick wie das Gastwerk oder?
Also alles, ne? Das kommt immer auf die Situation an. Also zum Beispiel, als ich geheiratet hatte, da waren wir mittags beim Standesamt mit den Schwiegereltern und dann waren wir schön essen mit den Eltern, also Eltern und Schwiegereltern. Und dann am Abend sind meine Frau und ich alleine nach Hamburg gereist. Und weil es tatsächlich der schönste Tag werden sollte. Und sind dann ins 4 Jahreszeiten gegangen, haben dann ein schönes Suite bekommen und waren abends beim Rührfeueressen. Insgesamt war das schon einer der Top-Tage in meinem Leben. Und da passte das 4 Jahreszeiten einfach perfekt rein. Aber auch das
Gastwerk. Das wäre nie auszudenken, wenn der Rüfer jetzt irgendwas versaut hätte, ne? An deinem schönsten Tag und da irgendwas angebrannt wäre.
Nein, also meine Frau war bloß hochschwanger und hat 4 Kissen im Rücken gehabt, damit sie überhaupt das alles durchstehen konnte. Das war ein bisschen doof, aber da kann der Rüfer nichts für.
Und da gibt's dann aber tatsächlich die Handynummer vom Kollegen und da gibt's dann immer noch mal doch einen Tisch. Oder hast du das halbes Jahr vorher geplant?
Nein, also das ist ja kein Problem. Also klar habe ich die Handynummer von fast jedem Sternekoch, aber auch anderen Kollegen. Ja, man ruft die dann schon privat an und fragt nach der Reservierung. Das wäre sonst unpassend, finde ich.
Und wie oft kriegst du dann Anrufe, die du dann ablehnen musst? Weil deine Handynummer kriegt ja dann vielleicht auch mal der eine oder andere raus, gibt sie weiter.
Ja, oder über Facebook und Instagram kommen natürlich auch unglaublich viele Anfragen rein. Aber dafür habe ich auch eine Assistentin, die sich darum kümmert.
Okay, aber du kannst, ich meine, bei so einer begrenzten Sitzplatzanzahl muss man ja hart sein. Also
ja, es tut mir auch leid.
Kannst du auch keinen Tisch auseinanderschieben oder so.
Nee, das ist ein absolutes Luxusproblem. Das verstehen auch einige nicht.
Ja.
Viele gönnen es aber einem auch, aber angenommen, bestes Beispiel, ich war in Rom mit meiner Frau und war dann dort bei Heinz Speck essen und das ist ein deutscher Drei-Sterne-Koch, der schon seit Ewigkeiten dort ist, hat 10 Restaurants auf der ganzen Welt, also ist wirklich ein unglaublich guter Koch und eigentlich der beste italienische Koch, den es gibt, aber er ist Deutscher. Ja, ich
das war dort. Das behauptet übrigens Tim Melzer auch, um ihn jetzt zum dritten Mal zu erwähnen, dass er der beste Koch italienischer Küche außerhalb von Italien ist.
Das glaube ich auch, das glaube ich. Und dann auf jeden Fall dieser Heinz Beck, der hat mich dann halt dort auch zum Essen eingeladen. Er sagt, der kommt irgendwann vorbei und meistens spontan in Hamburg. Und dann habe ich jetzt schon so viel Angst davor, weil ich auch eingeladen wurde. Das gehört sich jetzt einfach nicht zu sagen, aber als Beispiel einfach, ja, es tut mir dann schon leid, abwimmeln zu müssen, weil wir würden jetzt niemals andere Gäste stornieren und sagen, hier ist irgendwas dazwischen gekommen, Fehler im Reservierungssystem, wie es vielleicht andere machen würden, weil irgendein Star gerade irgendwie spontan kommen möchte. Das gibt es bei uns nicht.
Du bist ja kein ausgeprägter Fußballfan, ne?
Nein, gar nicht.
Gibt es trotzdem etwas, wo du jemanden die Daumen drückst? Also in Hamburg beispielsweise, die Karte ist zum einen HSV und zum anderen St. Pauli. So, da kann man die Stadt wahrscheinlich genau in der Mitte durchteilen. Da hat jeder eine Meinung zu. Hast du auch eine Meinung zu den beiden Fußballclubs?
Nee, also in Hamburg eher nicht, aber dann, weil ich aus Delmenhorst komme und halt in Bremen gelebt habe, vielleicht eher Bremen. Es gibt ja dieses Sprichwort, irgendwann habe ich das, glaube ich, mal gelesen, das Stadion, in dem ich das dein Vater das erste Mal mitnimmt, das wird für immer dein Verein sein. Das ist nun mal Bremen und ich erwische mich dann schon dabei, wenn ich die Zeitung aufschlage oder die Fußballergebnisse im Netz sehe.
So weiter unten in der Tabelle gucken muss, aber immer noch erste Liga.
Ja, genau. Und genau, immerhin erste Liga. Da, schon, aber es interessiert mich ehrlich gesagt nicht.
Du könntest jetzt keine 5 Spieler nennen von Werder Bremen?
Nee, gar nicht.
Aber den Trainer?
Auch nicht.
Florian Kohfeldt?
Ja, jetzt ja.
Ja, gut. Gibt es denn trotzdem irgendwas anderes, wofür du die Daumen drückst? Gibt es eine andere Sportart oder machst du irgendwelche Wetten oder Lottospiele oder was weiß ich?
Es bezieht sich jetzt wieder, hört sich vielleicht ein bisschen langweilig an, aber gestern war zum Beispiel, andersrum gesagt, ich war vor 1,5 Jahren in Belgien. Mit 7, 8 Kollegen in einem 2-Sterne-Restaurant essen. Und Ziltre heißt das. Und das war ausnahmslos gut. Und wir wollten eigentlich nur 5 Gänge essen und dann schnellstmöglich mit dem Taxi zum Flughafen fahren. Und dann wurde das immer besser, immer besser. Und dann haben wir unsere Handys angeschaltet und den Flug schon mal umgebucht. Das ist egal, was es gekostet hat. Es war uns dann in dem Moment egal, weil wir wussten, kann nur besser werden. So gut waren die Gänge. Und dann irgendwann hatten wir da, glaube ich, 10 Gänge gegessen und gesagt, das waren keine 2 Sterne, das waren 3 Sterne. Und der hat gestern 3 Sterne bekommen und das hat mich unglaublich gefreut.
Großartig.
Also da gibt's für mich keinen Neid 0,0, sondern einfach nur die Berechtigung, dass er ja korrekt bewertet wurde.
Wie ist denn das insgesamt unter Kollegen, speziell jetzt hier unter den Hamburgern? Gerade Hamburg hat ja viele Fernsehköche, einen haben wir jetzt schon 3-mal genannt, den nennen wir jetzt nicht nochmal. Gibt es da Leute, mit denen man tatsächlich befreundet ist, wo es eher einen freundschaftlichen Austausch gibt?
Auf jeden Fall.
Wer ist denn eher so Team Feeling und mit wem hast du eigentlich weniger zu tun, ohne dass du jetzt die in die Ecke stellst?
Ja, ich habe eigentlich, also natürlich habe ich damals bei Wahabi Nori im Piment Restaurant gearbeitet in Hamburg. Das ist heute nach wie vor, nach über 20 Jahren, einer meiner besten Freunde und den frage ich heute auch noch Rat. Und ich kenne Karl-Heinz Hauser sehr gut, ich war schon zusammen mit ihm in Neuseeland und also Ali Güngemüß, der ist nicht mehr da, aber auch aus dem Petit Amour, mit dem habe ich mich letztes Mal getroffen. Dann gibt es aber auch den Marcel Görke, das müssen ja nicht zwingend Sterneköche sein, obwohl er ja auch früher auch einen Stern hatte, beziehungsweise 2, hat das kleine Heimatjuwel. Und ist ein ganz tolles
Wo ist das?
Das ist hier, glaube ich, auch in der Nähe in Altona. Und das ist wieder, weil ich so eine schlechte Kenntnis
habe. Wir googeln das jetzt alle. Ja,
genau. Ja, ja. Das Heimatjuwel von Marcel Görke ist halt ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und eine ganz interessante regionale Küche. Und mit Marcel stand ich im Parkhotel Bremen vor 26 Jahren zusammen am Herd. Und damals war er schon total verrückt nach Sterneköchen, hat sich Kochbücher gekauft und ich kann mich noch daran erinnern, als wir zusammen in der Bremer Innenstadt waren und er von Harald Wohlfahrt ein Kochbuch kaufte, dann habe ich zu ihm gesagt, da kannst du nicht da hier dein Geld dafür ausgeben, Kochbücher zu kaufen. Also ich hatte noch gar nicht diese Affinität für die Sterneküche. Ne? Das habe ich erst damals im Parkhotel gelernt, weil es der erste Sternekoch, Bernhard Stumpf, aber auch gleichzeitig der größte Choleriker auf Erden war. also zu spüren, was es bedeutet, überhaupt mit tollen Produkten richtig umzugehen.
Hast du keine große Kochbuchsammlung?
Ich habe jetzt eine große Kochbuchsammlung, ja.
Das heißt, du hast alles ganze Archive eingesammelt oder stehst du immer noch einzeln in der Buchhandlung und sagst, nee, das hätte ich gerne oder wie funktioniert das?
Da sind die in Deutschland alle nicht so oft. Zack, das hat natürlich vielerlei Gründe, aber sieht man halt eher so die Fernsehköche. In Frankreich oder in Belgien, Holland sieht das anders aus. Da sind halt auch die Sterneköche präsent mit ihren Büchern. Ist schon klar, dass jetzt sich mein Kochbuch auch, das es jetzt mittlerweile auch nicht mehr gibt, aber sich nicht so oft verkaufen lässt wie die schnellen 5 Minuten vom Hänsler. Ist ja auch klar. Aber nichtsdestotrotz sind die Buchhandlungen insgesamt kulinarisch da nicht stark aufgestellt. Also da muss man dann schon bei Amazon oder speziellen Lieferanten bestellen.
Dass du durch andere Tätigkeiten oder öffentlichkeitswirksame Tätigkeiten nicht so auffällig bist wie andere, hat das auch was damit zu tun, dass du eben auch schon ein sehr exklusives Restaurant hast? Also man sieht dich eigentlich gar nicht im Fernsehen oder warst du schon mal irgendwo?
Ja, also es dabei.
Kochbücher gibt es jetzt auch nicht jährlich wie von den anderen. Nee,
also natürlich habe ich viele Anfragen, aber ich habe da einfach keine Lust zu. Ne? Das hier jetzt gerade, das macht Spaß, aber man muss auch ganz überheblich sagen, ich habe es halt auch nicht nötig. Warum geht man denn ins Fernsehen? Entweder ist man so eine Rampensau und hat richtig Lust dazu und freut sich, dass Mama stolz darauf ist, den Sohn mal im Fernsehen zu sehen. Oder man möchte, wie gesagt, Kochbücher verkaufen, den Bekanntheitsgrad erhöhen oder man möchte damit Geld verdienen, dann muss man aber auch schon zu den Top 5 gehören. Natürlich mache ich Dinge mit, mal auf dem roten Sofa, das macht Spaß. Oder auch mal bei The Taste als Gastjuror, einfach mal diese große Produktion mitzuerleben. Wie läuft das eigentlich? Das hat mich interessiert. Das finde ich ganz, ganz witzig. Aber sonst, nein, also ich bediene da eher den seriöseren Markt. Und ich habe auch keine Lust, mich da tagelang vorher drauf vorzubereiten, drüber nachzudenken, während ich einschlafe. Weil mir geht's einfach gut. Ich brauche das einfach gar nicht. Ne? Also zumal ich ja natürlich in meiner Kategorie der Sterne-Gastronomie mein Bekanntheitsgrad doch relativ groß ist und das reicht mir völlig aus. Ich bin damit schon mehr als zufrieden.
Mal raus aus der ganzen Koch- und Küchenwelt. Gibt es so Hamburger Persönlichkeiten, die dich inspirieren oder die du gerne mal kennenlernen möchtest? Also du hast ja vorhin Udo Lindenberg genannt. Du musst ja jetzt nicht über Gäste sprechen, die bei dir waren, sondern einfach mal frei raus. Gibt es Leute, wo du sagst, boah, für den würde ich gerne mal kochen, weiß ich gar nicht, ob der da war, weil den finde ich, ist eine tolle Schauspielerin, super Musiker, geiler Politiker, was auch immer.
Ja, also wenn es wirklich jemanden gibt, also ich habe ja auch keine Vorbilder, deswegen möchte ich aber trotzdem noch mal den Udo Lindenberg mit ins Spiel nehmen, weil auch diese Persönlichkeit mich schon mein Leben lang begleitet, irgendwie immer irgendwo und finde ihn einfach als Menschen und für das, was er darstellt, als Kunstfigur, sowas von außergewöhnlich interessant, dass ich schon gerne mal für ihn kochen würde, aber ich weiß auch, dass er jetzt, glaube ich, nicht so das Sitzfleisch hat, bei uns 3,5 Stunden das Menü zu genießen, aber er ist total einfach von der Person offen. Also wir haben ja auch unser eigenes Magazin, das kommt auch noch hinzu, das The Table Magazin, arbeiten wir jetzt gerade an der 7. Ausgabe und da hatten wir ihn, glaube ich, mal vor 1,5 Jahren gefragt, ob er für uns den Titel malen könnte. Und ich hatte mir so die Idee, das Schiff MS Europa und wir sitzen dann so, wie er halt auch immer malt, zeichnet, dann vorne mit einem Gläschen drauf und prosten uns zu Schiff Ahoi, irgendwas in die Richtung. Und er hat tatsächlich zugesagt, dann kam sein Album und es war eigentlich ein bisschen zu viel Trouble. Aber er war einfach offen dafür und das fand ich total toll. Ne? Hat mir eine E-Mail geschrieben, Kevin, The Table, ja klar. Also einfach super und hat natürlich auch eine Verbindung zur Seefahrt und wir hatten auch ein kleines Privatkonzert. Bei Europas Beste, das ist eine große Veranstaltung auf der MS Europa, wenn sie denn hier meist in Hamburg liegt, wo dann halt mindestens 10 bis 12 Sterneköche eingeladen werden, die dann oben auf dem Deck kochen. Und die ganzen Persönlichkeiten, die da dann halt arbeiten und extra angereist kommen, die bekommen dann am Vortag dann immer einen wunderschönen Tag. Und das war dann unter anderem Udo Lindenberg letztes Jahr. Und das war grandios. Und das live so Auge in Auge zu erleben, das war schon klasse. Ja, und alles, was man über ihn liest und einfach seine Art, finde ich grandios.
Du hast gerade die MS Europa nochmal angesprochen. Hat das ein bisschen was mit Kindheits- und Jugendromantik zu tun, dass du da dann doch so quasi auch deine Marke verlängerst und dort auch ein Restaurant betreibst? Weil da bist du ja nun nicht immer, geht ja gar nicht.
Nee, genau. Also die Geschichte hat halt so begonnen, dass ich 2 Jahre zur See gefahren bin. das war für mich die schönste Zeit in meinem Leben. Also es gab nichts.
Sagst du das deiner Frau auch so?
Ja, und das weiß sie auch. Naja, also unabhängig von der Familie, das muss man natürlich dazu sagen, das weißt du auch. Aber es gibt nichts Besseres als meine Kinder natürlich. Ne? Also die liebe ich abgöttisch. Aber das Ding ist einfach, es gibt nichts Vergleichbares, was an Leben für mich mit meiner Erfahrung daran kommt. Natürlich war es viel Arbeit, aber jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine neue Stadt, ein anderes Land, teilweise einen anderen Kontinent zu sehen, dann mit diesen tollen Persönlichkeiten, die ja schon, ja, jeder von denen ja gut gereift ist und ja, sonst fährt man ja nicht zu sehen ein halbes Jahr. Ja. Ne? Das gehört schon einiges dazu. Das war schon außergewöhnlich. Und als dann Dieter Müller mit Herrn Poja, dem Geschäftsführer von Hapag-Lloyd Cruises, das Restaurant Dieter Müller geplant hatte auf der Europa, fand ich das als genialen Schachzug, dass der Dieter Müller dann diesen sauberen Abgang hatte, nicht irgendwie irgendjemanden zu beweisen, ich werde der Rekordhalter von 3 Sternen, ja, 30 Jahre 3 Sterne, sondern ich schaue mir jetzt nochmal in den letzten Arbeitsjahren die Welt an und verdiene nebenbei auch schönes Geld und komme meinem Hobby nach, das Kochen. Und das Leben an Bord ist dann natürlich für so einen 3-Sterne-Koch auch nicht so schlecht. Also natürlich geht es auch viel um Arbeit, aber natürlich hat man auch gewisse Freizüge. Und dass ich das jetzt schon machen darf, das ist einfach nur unglaublich. Das ehrt mich so sehr, dass das Vertrauen von Anfang an auch bei der Konzipierung, also beim kreativen Prozess, dieses Restaurant von der Innenarchitektur, das ganze Restaurant erzählt auch eine Geschichte. Das ist wirklich auch da ein, das glaube ich, eins der ersten Gourmet-Restaurants mit einem tollen Konzept, das wirklich eine interessante Geschichte erzählt. Das jetzt so umsetzen darf mit Anfang 40, das ist schon der Oberknaller.
Wie oft bist du dann da?
Immer unterschiedlich. Wir wissen ja
im Normal. Also insgesamt so pro Jahr, sind es eher so 10 Tage oder 30 Tage?
Ja, so 20 Tage.
Weil im Umkehrschluss enttäuscht du ja wiederum auch immer die Leute, die dann zu The Table kommen und sagen, ja, wo ist er denn nun? Eigentlich bin
ich bin im Restaurant immer vor Ort. Das Ding ist, dass wir ja schon 1,5 Jahre teilweise wissen, wo das Restaurant, wo das Schiff liegen wird.
Ja.
Das heißt, wir können auch unser Restaurant diesbezüglich den Schließzeiten anpassen.
Ah, okay.
Urlaub, Schließzeiten etc.
Das heißt, wer The Table bucht, weiß, Kevin steht auch da und schwingt zumindest den Löffel.
Ja, klar, wenn ich nicht gerade Schnupfen habe, bin ich da.
Apropos Schnupfen, du hast ja vorhin den Geruch von Prospekten gesagt. Was ist denn so dein bestimmter Kindheitsgeruch? Es hat ja für Köche ja auch was ganz Wichtiges, dass du gut riechen kannst, also nicht nur gut schmecken. Aber gibt es etwas, was du so, habe ich neulich gerade drüber erzählt, ich mag es zum Beispiel, in so Druckereien zu gehen. Das ist ja sehr nah an deiner Idee dran irgendwie.
Die ganze Welt besteht aus Düften, Aromen und also da gibt es bei mir keinen speziellen Geruch, leider. Nee. Also mir fällt da jetzt spontan nichts ein. Es gibt halt unglaublich viele. Ich weiß einfach nur, dass ich mehr rieche und mehr schmecke als andere. Das hat sich schon relativ früh herausgestellt, aber da gibt es jetzt keinen speziellen Geruch oder Geschmack, den ich besonders toll finde.
Okay, also kein Gericht, was deine Mutter früher nur gekocht hat oder ich habe neulich mal so Hubba-Bubba-Kaugummis gerochen. Mm. Würde man wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr in den Mund nehmen, aber so mit 10 war das einfach Gold.
Ja, tatsächlich. Mit Sicherheit. Und wir versuchen natürlich auch so, das muss halt spontan kommen, gewisse Kindheitserinnerungen auch mit einzubauen in den
Prozess von Gerichten. Es gibt da so eine Hubba-Bubba-Forellensoße demnächst oder irgendwie
sowas. Hubba-Bubba-Sorbet, genau.
Kevin, das war's schon.
Mhm, vielen Dank.
Es gibt noch 2 Fragen, die wir zu klären haben. Mhm. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Gesund im The Table.
Und wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Gesund.
Ebenfalls. Sehr schön. Das war ganz fantastisch. Komischerweise habe ich total Hunger.
Jetzt. Komisch.
Ich bedanke mich recht herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und sage Ahoi und alles Gute.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg, dem Zeitverlag und 917XFM.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917XFM, Hamburgs Musiksender.